Auf. Ja. Das ist ein bisschen Übersprungshandlung hier. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 1, die zweite Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Nachtragshaushaltes 2024. Es ist verabredet, dazu 26 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und gebe für die Bundesregierung das Wort dem Bundesminister für Finanzen, Dr. Jörg Kukies.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, es ist mir eine große Ehre, heute zum ersten Mal als Bundesminister der Finanzen in diesem Haus sprechen zu dürfen. Gerade durfte ich mich schon im Haushaltsausschuss vorstellen. Ich möchte auch an dieser Stelle betonen, bundespolitisch sind wir in einer Phase des Übergangs. Gleichzeitig steht die Welt nicht still. Ich möchte Deutschland in der verbleibenden Zeit dieser Legislatur nach innen und nach außen stärken. Und ich will konsensorientiert eine gute Ausgangsbasis für eine konstruktive Zusammenarbeit im Rest der Legislaturperiode schaffen. Mir ist es wichtig, dass wir uns gerade in der jetzigen Lage oft austauschen und gut zusammenarbeiten. Es liegt nun in der Hand des Parlaments, wie wir mit dem Nachtragshaushalt 2024 weiter verfahren. Dabei möchte ich zuallererst klarstellen, auch wenn der Nachtrag für den Haushalt 2024 nicht beschlossen werden kann, werden wir nach aktuellem Stand keine Haushaltssperre brauchen. Wir erfüllen alle Verpflichtungen, die wir gesetzlich haben. Zahlungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, werden weiterhin geleistet, und die entsprechenden Mittel werden freigegeben. Niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass die Zahlungen für das Kindergeld, das BAföG oder das Bürgergeld nicht ankommen. Der Bund bedient seine Rechnungen. Wir sind, was die Umsetzung des Haushalts 2024 angeht, voll handlungsfähig. Der Nachtragshaushalt 2024 ist eine Option. Ich fände es vernünftig, sich diese Option offen zu halten und den Nachtrag zur weiteren Beratung zurück an den Haushaltsausschuss zu überweisen. Dort gehört er hin. Schon aus Respekt gegenüber dem Haushaltsausschuss plädiere ich dafür, dem Ausschuss nicht die Möglichkeit zu nehmen, sich eine finale Meinung zum Nachtragshaushalt zu bilden. Falls das Plenum eine Rücküberweisung beschließen sollte, wären weitere Änderungen an dem Nachtrag erforderlich. Das ist schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass seit dem Beschluss der Bundesregierung über den Nachtrag zahlreiche wirtschaftliche Daten sich geändert haben. Es werden niedrigere Wachstumsraten und Steuereinnahmen erwartet. Durch die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenregel, die Anpassungen gibt und uns mehr Spielraum gibt, wo das durch schlechtere Wirtschaftsentwicklung nötig ist, ergäbe sich dabei ein um 11,8 Milliarden höherer Verschuldungsspielraum in diesem Jahr. Dadurch würde die Entnahme aus der Rücklage um gut 8 Milliarden Euro abgesenkt. Mit dem Nachtrag würden wir damit Klarheit schaffen. Die konjunkturbedingten Neuverschuldungsspielräume, die die Schuldenregel bietet, würden genutzt. Wir bleiben aber streng innerhalb der Regeln der Schuldenregel. Konjunkturbedingte Mehrausgaben, zum Beispiel beim Arbeitsmarkt, würden kompensiert. Zudem würden wir Kritikpunkte aufgreifen, die unter anderem von Sachverständigen in der Anhörung am 23. September benannt wurden, zum Beispiel die Veranschlagung von Privatisierungserlösen. Diese war im Entwurf zunächst nicht vorgesehen. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, wenn der Nachtragshaushalt abgelehnt werden sollte, arbeiten wir schon intensiv daran, auch damit zurechtzukommen. Zwischen der Einbringung des Regierungsentwurfs und heute hat sich die Welt weitergedreht. Die Frage, wie viel Rücklage wir für den Bundeshaushalt 2025 schonen können, wird ohne Nachtrag vor allem eine Frage des Haushaltsvollzugs. Mit dem vorläufigen Haushaltsabschluss im Januar 2025 wird sich dann in Zukunft herausstellen, in welchem Umfang die Rücklage noch zur Verfügung stehen wird, um Handlungsspielräume in 2025 zu erhöhen. Es liegt also jetzt in Ihren Händen. Vielen Dank.
Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich grüße Sie und das Wort erhält für die CDU-CSU-Fraktion Christian Haase.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen hier heute Abend über den Nachtragshaushalt. Warum macht man überhaupt einen Nachtragshaushalt? Man hat im Laufe eines Haushaltsjahres unvorhergesehbare Ausgaben und findet keine anderen Deckungsmöglichkeiten, also keine Einsparmöglichkeiten zum Beispiel. Was wir aber dazu vernehmen, Herr Kukis hat das ja gerade auch noch mal bestätigt, diese Situation haben wir eigentlich nicht. Herr Kukis sagt, so rein nach den Kriterien, die ich gerade genannt habe, bräuchten wir einen Nachtrag nicht. Und auch Herr Habeck hat ja gesagt, wir bräuchten aus dem Hinblick, dass wir zu wenig Geld hätten, keinen Nachtrag. Warum war der überhaupt ursprünglich mal erforderlich? Er stammt ja aus dem Sommer dieses Jahres. Es ging um die Kosten für die Übertragungsnetzbetreiber, um EEG-Kosten zu ersetzen. Da gab es Anfang des Jahres ein Schreiben der Übertragungsnetzbetreiber an Herrn Habeck. Das hat man dem Haushaltsausschuss nicht mehr vorgelegt, sodass wir die Unterlagen halt nicht rechtzeitig zum Haushaltsausschuss hatten. Also eine kleine bewusste Unterschlagung, damit wir höhere Kosten da festsetzen. Auf der anderen Seite war es das Bürgergeld. Auch da war es schon im letzten Jahr so, dass die Unterveranschlagung da war. Wir haben in diesem Jahr wieder vorgerechnet, dass es eine Unterveranschlagung gibt. Man hat nicht auf uns gehört und hat dann im Sommer schon festgestellt, dass man mit dem Geld nicht hinkommt. Wo soll das Geld nach Meinung des Antrages, zumindest der Vorlage, jetzt herkommen? Man will, nicht überraschend, ob große oder kleine Ampel, neue Schulden aufnehmen. Und Herr Kukis hat gerade zu Recht darauf gewiesen, das hatte man ein Stück weit verfassungswidrig vor. Man hat nämlich die Einnahmen aus Aktienverkäufen an der Stelle nicht nutzen wollen. Zeigt mir aber auf der anderen Seite, die Konjunkturkomponente gibt dann flexible Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Deswegen sollten wir auch an der Schuldenbremse festhalten. Ich habe heute ja auch den Bundeskanzler an dieser Stelle gehört, der noch mal sehr deutlich gemacht hat, seine Lösung der Haushaltsprobleme für die Zukunft liegen darin, mehr Schulden aufzunehmen, um mehr Ausgaben zu ermöglichen. Er kennt vielleicht die neuen Fiskalregeln aus Europa noch nicht, denn es ist alleine schon an denen werden seine Träume zerplatzen. Und er streut den Wählerinnen und Wählern in Deutschland hier Sand in die Augen. Und für meine Fraktion möchte ich an der Stelle feststellen, wir stehen zu 100% zur grundgesetzlichen Schuldenregel. Ich will zum Schluss kommen. Der Nachtrag wird in der Entwurfsfassung nicht gebraucht. Er wurde in der Vorlage verfassungswidrig berechnet. Dessen Inhalte kennen wir nicht. Wir werden also heute hier formal die Rücküberweisung in den Haushaltsausschuss mitmachen. Aber es kann eigentlich nur eine Lösung geben. Ziehen Sie diesen Antrag zurück.
Nächster Redner ist Sven Christian Kindler für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch von unserer Fraktion erstmal noch herzlichen Glückwunsch an den neuen Finanzminister Jörg Kukies. Sie waren heute auch schon im Ausschuss, haben heute Ihre erste Rede gehalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im nächsten Monat mit Ihnen. Und wir beraten heute den Nachtragshaushalt. Das ist eigentlich eine Rücküberweisung in den Ausschuss, weil der Nachtragshaushalt 2024 sehr eng mit dem Haushalt 2025 verbunden ist. Und nach der Geschäftsordnung, Paragraph 95 Absatz 4, müssen wir ihn jetzt zurück in den Ausschuss überweisen, damit wir auch die parlamentarischen Rechte sichern und den Ausschuss und den Nachtragshaushalt dann weiter auch beraten können. Wir wollen das. Wir hätten auch vor der Entlassung des alten Finanzminister Lindner den Nachtragshaushalt zugestimmt, weil da wichtige Punkte drin sind, weil es auch sinnvoll ist, die Haushaltsentwicklung anzupassen, aber auch zum Beispiel, weil jetzt auch dort auch noch mal im Nachtragshaushalt eine höhere Zuweisung für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen beim EEG vorgesehen ist, also bei den Energiekosten. Das finden wir richtig. Wir entlasten als Regierung, als Koalition, entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen bei den Energiekosten. Das ist eine wichtige Sache. Deswegen wollen wir den Nachtragshaushalt auch weiterhin beschließen und zustimmen. Und ich finde schon, dass ich die Union hier auch, aber auch die FDP-Fraktion am Ende keinen schlanken Fuß machen darf. Ich appelliere an die demokratischen Fraktionen hier im Haus, zu gucken, wie wir im Ausschuss so gemeinsam Lösungen kommen. Weil es natürlich besser ist, wenn wir im Ausschuss das parlamentarische Recht, also das Königsrecht des Parlaments im Haushalt wahrnehmen und nicht einfach sagen, soll die Regierung machen. Der Finanzminister hat ausgeführt, dass es am Ende auch ohne das geht, dass man am Ende die Regierung so handlungsfähig ist, nach aktuellem Stand keine Sperren drohen. Deswegen appelliere ich auch an alle Fraktionen, jetzt keine Märchen in der Zeitung oder so zu erzählen, was am Ende nur verunsichert. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir unser Haushaltsrecht im Parlament ernst nehmen. Dafür werben wir mit demokratischen Fraktionen im Haushaltsausschuss. Und wir werden ja eine intensive Zeit jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten haben, angesichts der Neuwahlen, die wir haben. Und ich finde schon, dass man sich den Herausforderungen stellen muss, die sich mit der Zeitenwende und den verschiedenen Zeitenwenden stellen. Also in einer fundamental neuen Sicherheitslage in Europa durch den brutalen russischen Angriffskrieg. Wir haben eine zerfallende Infrastruktur nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung. Und wir haben auch riesige Herausforderungen beim Klimaschutz und der Transformation der Wirtschaft. Und das werden wir nicht aus der Portokasse bezahlen. Und deswegen freue ich mich, dass auch nachdem die Grüne Fraktion, auch die SPD-Fraktion, andere Fraktionen auch gesagt haben, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, dass es auch der Vorsitzende der Unionsfraktion und CDU-Parteichef gesagt hat, über sowas muss man reden. Das ist eine technische Frage, kann man so oder so lösen. Aber gerade bei der Frage Investition und den Lebensgrundlagen nachfolgenden Generationen ist Friedrich Merz offen für Gespräche. Das begrüße ich ausdrücklich, dass hier Bewegung bei der Union stattfindet. Und ich werbe dafür, dass wir jetzt auch im Parlament aber noch gucken, was können wir noch in den verbleibenden Sitzungswochen hinbekommen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten. Es gibt viele Punkte, die schon angesprochen wurden heute in der Generalaussprache. Ich will dafür werben, dass wir gucken, wie können wir die Ukraine weiter unterstützen. Gerade in Zeiten, wo Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt hat, brauchen wir mehr Unterstützung. Das geht um unsere Freiheit, unsere Selbstverteidigung in Europa und in Deutschland. Und wir werben dafür, dass wir auch Menschen mit die zur Miete wohnen, nicht im Stich lassen. Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, die brauchen die Mietpreisbremse, die schützt vor explodierenden Mietkosten. Das sollten wir im Bundestag, das müssen wir im Bundestag noch vor Ende des Jahres verlängern. Und ich finde auch, dass sich am Ende die Union nicht aus der Verantwortung stehen darf beim Deutschlandticket. Es geht darum, dass wir ein sehr attraktives Angebot haben. Das hat Millionen Menschen überzeugt, auch neu das Ticket abzuschließen, Bus und Bahn zu nutzen. Es ist für Pendlerinnen und Pendler, für Familien extrem wichtig, dass wir das Deutschlandticket stabil halten und auch verlängern. Da brauchen wir Planungssicherheit und Klarheit. Das müssen wir hier im Deutschen Bundestag noch vor der Wahl beschließen.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Deswegen, wir werben jetzt für konstruktive Beratung zum Nachtragshaus. Wir werben für konstruktive Beratung zu anderen Gesetzen. Lassen Sie uns im Parlament zeigen, was zwischen demokratischen Fraktionen in diesen Zeiten möglich ist. Danke.
Der nächste Redner ist Otto Fricke für die FDP-Fraktion.
Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ja, ein Nachtragshaushalt ist uns vorgelegt worden als Parlament. Und ich will das direkt vorwegnehmen. Ich stimme ausdrücklich dem geschätzten Kollegen Kindler zu, und so sieht es ja auch dann die CDU/CSU. Es muss die Möglichkeit sein, dass der Ausschuss, der über solche Sachen zu entscheiden hat, dann auch die Möglichkeit bekommt, darüber zu entscheiden. Das ging in der letzten Woche nicht. Die Vorschrift des 95 Absatz 4 der Geschäftsordnung hat das unmöglich gemacht. Deswegen wird meine Fraktion auch alleine aus demokratischen Gründen dieser Rücküberweisung zustimmen. Aber, meine Damen und Herren, das will ich dann doch deutlich sagen. Der Nachtragshaushalt war notwendig geworden als Teil eines Kompromisses in der Ampelkoalition, die jetzt gescheitert ist. Und wir müssen sehen, er war auch deswegen nötig geworden, weil zwei Minister sich mal wieder verschätzt haben. Der eine zum ersten Mal, der Wirtschaftsminister, der bei der EEG-Umlage sich um ca. 10 Milliarden, also ungefähr um den gesamten Betrag, verschätzt hat. Das zweite, wie immer, wie inzwischen im Volumen dieser Legislatur 20 Milliarden, der Arbeits- und Sozialminister. Jetzt haben wir gesagt, ja, dann müssen wir das doch machen. Aber da berufe ich mich und ich beglückwünsche zum Amt und danke auch für die erste Sitzung im Haushaltsausschuss, die in einer sehr fairen, inhaltlichen Art und Weise geführt ist. Da zitiere ich dann sehr, sehr gerne den aktuellen Finanzminister, der gesagt hat, Stand jetzt, ich betone das ausdrücklich, Stand jetzt brauchen wir gar keinen Nachtragshaushalt. Wir brauchen auch keine Sperre. Man kann es aus bestimmten Gründen machen, die wir inhaltlich so nicht sehen. Aber das ist gut, denn damit hat ja der aktuelle Finanzminister etwas Zweites gemacht, was ich ausdrücklich auch lobend hervorheben will. der Vorgänger hat gut gewirtschaftet. So auch Ihre Aussage, Herr Minister, im Ausschuss. Und das will ich dann doch noch mal festhalten. Wir geben hier ein bestelltes Feld an die nächste Regierung ab, und das ist auch in Ordnung. Aber, und das ist das Wichtige an der Stelle, es ist so gut bestellt, dass man keinen Nachtrag braucht. Das heißt aber nicht, dass wir für 25 nicht, und da stimme ich dann auch ausdrücklich der Koalition zu, nicht hier an der Stelle erhebliche Schwierigkeiten haben werden. Wir werden es allerdings auch sehen müssen, dass wir nicht einfach nur weitermachen können wie bisher. Und ich danke dem Minister auch, dass er im Haushaltsausschuss noch mal festgestellt hat, was immer schon seine Position war, wir brauchen strukturelle Veränderungen. Und die werden eben dann nicht mehr im Jahre 25 ausreichen, indem wir versuchen, noch mit Nachtragshaushalt oder Ähnlichem diese Ziele zu erreichen. Meine Damen und Herren, warum eigentlich tun wir es so schwer? Na ja, deswegen, weil Geld ausgeben, und wir haben es ja heute Morgen in der Debatte gemerkt, immer mit größerem Applaus von Teilen versehen wird, als diejenigen sagen, Leute, wir haben nicht mehr als das, was wir haben. Und das wird eine Aufgabe sein für den Haushalt 25, für die vorläufige Haushaltsführung. Und Herr Minister, ich will das, glaube ich, im Namen des gesamten Haushaltsausschusses noch mal sagen. Das, was bisher der Haushaltsausschuss beschlossen hat, bitte ich die Regierung auch klar bei einer vorläufigen Haushaltsführung zu berücksichtigen. Das ist Inbegriff und Teil der Haushaltsführung. Ich will noch eine Sache in Richtung CDU-CSU sagen. Ich bin dem Kollegen Haase, nachdem ich doch etwas Zweifel heute in der Haushaltsausschusssitzung hatte, sehr dankbar für die klaren Worte zum Verhalten dann im Ausschuss. Wir werden den Nachtrag ablehnen. Ich hoffe, dass es, so habe ich Sie verstanden, Herr Kollege Haase, bei der CDU-CSU auch so bleibt. Denn, ich will das deutlich sagen, die Aussagen Ihres Kanzlerkandidaten, die haben mich schon ein wenig nervös gemacht. Bis zum Zeitpunkt des Scheiterns der Koalition hat er immer nur gesagt, vertraut dem Christian Lindner nicht, der hält die Schuldenbremse nicht ein. Und kaum sieht die CDU-CSU die Möglichkeit zur Macht, sagt sie, na ja, also das mit der Schuldenbremse, da muss man mal darüber reden, da müssen wir mal dann mal gucken, was wir da machen. Ich sage das ganz deutlich. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie bei Ihren Grundsätzen bleiben oder ob es Ihnen um die Macht geht. Wir haben uns entschieden, bei den Grundsätzen zu bleiben und nicht an der Macht zu kleben. Meine Damen und Herren, zum Schluss, die Ampel ist zu Ende, deswegen kein Shakespeare mehr, sondern Deutschlands Freiheitsdichter. Das könnte die letzte Rede von mir in dieser Legislatur sein, also Schiller an der Stelle. Ja. Liebe Freunde, es gab schönere Zeiten als die unseren, das ist nicht zu streiten. Und falls die Grünen das nicht so gut fänden, da drin ist sogar die Rede von einer grünen Stunde. Und ich danke zum Schluss nochmals, weil ich das bisher noch nicht konnte, meinen beiden Kollegen Sven-Christian Kindler und Dennis Rohde, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Danke aber auch den ganzen Mitarbeitern, die dahinter waren. Denn Stimmung kriegst du immer nur in einer Gruppe hin. Und vernünftiges Arbeiten, das wissen wir alle auch in einer Demokratie, nur gemeinsam. Herzlichen Dank.
Lieber Herr Fricke, es wäre jetzt vielleicht zu früh, Sie schon zu verabschieden, aber ich meine doch immer Ihren Namen wirklich zu hören, wenn man vom Haushaltsausschuss hört. Und von daher gebührt Ihnen, glaube ich, auch ein großer Dank des Hauses für die geleistete Arbeit. Aber wie gesagt, noch keine große Verabschiedung. Als nächstes erhält das Wort für die AfD-Fraktion Peter Boringer.
Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ja, man darf die Frage stellen, warum dieser Bundestag einen Nachtragshaushalt debattieren muss, der a. verfassungswidrig ist, der wahrscheinlich gar nicht mehr verabschiedet werden wird und der angeblich ja auch überhaupt nicht benötigt wird. Minister Kukies hat ja eben gesagt, es sei eine Option, ein nice to have. Herr Minister, ich gratuliere Ihnen auch zum Amt, zum neuen Amt und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Doch das hier ist ja gar nicht der Punkt, diese Option, die Sie aufgemacht haben. Die Schuldenprobleme der rot-grün-gelben Altregierung im Haushalt 24 sind ja nicht seit November weg, nur weil Rot-Grün sie nun einfach irgendwie mit unerwarteten Mehreinnahmen zuschüttet. Also die riesigen Subventionszahlungen an Energiewendeprofiteure wegen der verfehlten CO2-Politik und das explodierende Bürgergeld wegen illegaler Zuwanderung und hausgemachter Wirtschaftskrise. Beides zusammen kostet Deutschland über 70 Milliarden Euro. Hinzu kommen eventuell auch noch Krisen- und Ampelpolitik bedingt geringere Steuereinnahmen im November und Dezember. Herr Finanzminister, Sie haben heute im Ausschuss nicht explizit ausgeschlossen, dass die Mittel trotz der nun nicht benötigten Intermilliardensubventionen am Jahresende nicht reichen. Es ist also weiterhin zumindest möglich, dass 2024 ein Fehlbetrag im bislang dafür nie genutzten Kontrollkonto einfach untergehen könnte.
Doch natürlich hat das so oder so Folgen. Es spielt keine Rolle, egal ob Sie die Schulden direkt im Haushalt machen oder ob Sie sie in einem Nachtragshaushalt oder in einem Kontrollkonto machen und ob sie dort auflaufen. Für die Steuerzahler stehen 2024 mindestens 39 Milliarden Euro Neuverschuldung zu Buche. Daran ändert sich nichts. Und natürlich sind auf offene, ebenso wie auf gegebenenfalls zunächst versteckte rot-grüne Kredite Zinsen und Tilgung zu leisten. All das sind die Steuern von morgen wie immer. Vor 8 Wochen sagte ich hier im Plenum zu Herrn Lindner, es ist unseriös, Milliardenausgaben systematisch zu gering zu veranschlagen. Zitat von vor 8 Wochen. Und heute hat die FDP im Haushaltsausschuss einen Antrag eingebracht, in dem genau dieses von mir damals vermutete, systematisch zu niedrige Ansätze von Ausgaben durch die Bundesregierung nun tatsächlich schwarz auf weiß, fast wörtlich gleich von Ihnen, genauso festgestellt wird, die Ausschussdrucksache 7299. Liebe FDP, das ist geradezu absurd ehrlich, welchen Unterschied eine Woche ausmacht. Dem neuen Finanzminister kann man nur sagen, lieber Herr Kukies, die finanzielle und ideologische Erblast der Ampel ist schon recht schwer. Überlegen Sie sich gut, ob Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, 2025 wirklich weiterhin Finanzminister unter einem absehbar ebenso ausgabefreudigen Rüstungs- und CO2-Kanzler Merz bleiben wollen. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Florian Ostner für die CDU-CSU-Fraktion. Also Florian Ostner erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Danke sehr, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es wurde Zeit, die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben eingesehen, dass sie Deutschland nicht regieren können, ist auch erstaunlich geschichtlich. Alle SPD-Kanzler der Nachkriegsgeschichte haben damit ihre abschließende Wahlperiode nicht ordnungsgemäß zu Ende gebracht, wenn das mal kein Zeichen für Deutschland ist. Aber am Ende war es ein Befreiungsschlag und es ist erst mal gut so, der Neuwahltermin steht, aber ehrlich gesagt, eine Vertragsverlängerung für diese komplett vermurkste Politik, flankiert mit zahlreichen Haushaltstricks auf Kosten des Steuerzahlers und der zukünftigen Generationen, darf es definitiv nicht geben. Und weder möchte ich mich allzu lange mit der Ampelpolitik und der Fußgängerampelpolitik beschäftigen und auch mit den gescheiterten Haushaltsentwürfen ist es schwierig. Aber das hat bei uns derart viele Nerven gekostet, auch wahrscheinlich dem Vorgänger von Ihnen, Herr Kukes, Herrn Finanzminister, und am Ende sogar dem Bundesverfassungsgericht. Vielmehr ist entscheidend, was wir als Union jetzt auch besser machen wollen. Ich möchte es auf 3 Kernthemen zusammendampfen. Erstens, wir müssen mit aller Kraft die Migrationskrise in den Griff bekommen. Damit sind verbunden sind Grenzkontrollen, aber auch unmissverständliche Grenzzurückweisungen bei illegalen Übertritten. In dem Zusammenhang auch wirklich großes Dankeschön an unsere Polizisten, die tagtäglich für unsere Sicherheit sorgen. Lasst uns unseren Helden des Alltags auch alle geforderten Instrumente an die Hand geben, damit weiterhin die Sicherheit am Ende gewährleistet bleibt. Zweitens. Allein knapp 4 Milliarden Euro zusätzlich wären im Nachtragshaushalt für das Bürgergeld vorgesehen gewesen. Insgesamt sollen es nächstes Jahr sogar 46 Milliarden Euro sein. Jeder 10. Euro des Bundeshaushalts ein absoluter Hammer. Leistung muss sich wieder lohnen in unserem Land. Dazu muss der Grundfreibetrag steigen, die Steuerprogression sinken, sowie das Bürgergeld abgeschafft und in eine Grundsicherung umgewandelt werden. Damit werden all diejenigen in unserem Land belohnt, welche tagtäglich dieses am Laufen halten. Und drittens, wir müssen wieder die Eigenverantwortung jedes Einzelnen in unserem Land stärken. Der ständige Ruf nach dem Staat, die Übergriffigkeit, wie beispielsweise beim Heizgesetz, muss aufhören. Innovative Ideen, Engagement und die Leistungsbereitschaft, der muss wieder der Weg geebnet werden. Dazu braucht es einen schlanken Staat ohne unnötige bürokratische Hürden, auf die jeder verzichten kann und die keinen Mehrwert haben. Und abschließend möchte ich sagen, was wir jetzt in unserem Land brauchen, ist kein zusammengeschustertes Flickwerk wie dieser Nachtragshaushalt, sondern Stabilität und Ordnung. Politikwechsel ist nur mit einer starken CDU und CSU möglich. Denn eines haben wir aus 3 Jahren Ampelkoalition gelernt. Zu viele Köche verderben den Brei. Es braucht klare Mehrheiten im Deutschen Bundestag für klare Entscheidungen in unserem Land.
Nächste Rednerin ist Janine Wissler für die Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachdem jetzt auch Friedrich Merz eingesehen hat, dass die Neuwahl im Januar Quatsch ist, können wir die hysterische Debatte der letzten Tage ja endlich beenden und wieder zurück zu den Inhalten kommen. Das ist nämlich auch dringend notwendig. Es wurde gewarnt, dass Neuwahlen erst im März das Land lähmen könnten. Was aber tatsächlich lähmt, das sind die Ungewissheiten zum Nachtragshaushalt und zum Haushalt. Investitionsmittel sind nicht beschlossen, Aufträge können nicht erteilt werden, Verbände und Organisationen bangen um ihre Fördermittel, können nicht planen. Und das nach den Kürzungen der letzten Jahre, alles im Namen der schädlichen Schuldenbremse, die aus unserer Sicht zumindest reformiert werden muss, am besten ganz weggehört, meine Damen und Herren. Gerade in einer Regierungskrise muss doch alles daran gesetzt werden, im Parlament Mehrheiten zu finden, um drängende Probleme anzugehen. Zum Beispiel die Mittel für die Bahn, damit lange geplante Bauprojekte beim Schienennetz auch durchgeführt werden können. Eine Verzögerung bis zu einem Haushaltsbeschluss im Sommer nächsten Jahres könnte die geplanten Projekte ausbremsen und verteuern. Die Leidtragenden wären die Fahrgäste. Oder auch das Deutschlandticket, das inzwischen über 13 Millionen Menschen nutzen. CDU, CSU drohen mit dem Aus des Tickets. Merz und Söder wollen das Bahnfahren also teurer machen. Sie wollen die Pendlerinnen und Pendler stärker belasten, meine Damen und Herren, und das ist ein Fehler. Es braucht ein Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Darüber können wir auch abstimmen bis zum Ende dieser Wahlperiode. Und welche Abgeordneten sind denn dagegen, das Rentenniveau zu stabilisieren? Die Union will doch den Rentnern nicht erklären, dass sie aus reiner Patzigkeit dagegen gestimmt hat. All das sind Dinge, die wir beschließen können. Und ich sage Ihnen, wir als Linke sind für ein Rentenniveau von 53%. Selbstverständlich werden wir dem zustimmen, weil es ein Schritt nach vorne ist. Und ich finde, wir sind doch den Menschen in diesem Land schuldig, unsere Arbeit zu tun. Dafür wurden wir gewählt, dafür werden wir bezahlt und nicht für einen Bummelstreik bis zur Neuwahl. Vielen Dank.
Und die letzte Rednerin in der Debatte ist Samira Mohamed Ali für die Gruppe BSW.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die gescheiterte Trümmertruppe um Noch-Kanzler Scholz muss uns heute einen Nachtragshaushalt vorlegen, weil sie, wie immer, keinen seriösen Haushalt zustande gebracht hat. Das ist die Wahrheit. Und auch, dass sie die vielen Milliarden Euro, die sie für Waffenlieferungen und Militärhilfen für die Ukraine ausgegeben haben, auf Kosten unseres Landes zusammengespart haben. Sie haben dringend notwendige Investitionen in unsere Infrastruktur und in die Wirtschaft unterlassen. Sie haben einfach zugesehen, wie die Bevölkerung unter Teuerungen und Reallohnverlusten leidet, die vor allem entstanden sind durch ihre kopflose Sanktionspolitik. Und wenn es nach noch Wirtschaftsminister Habeck geht, hinterlässt die Resteregierung den Bürgerinnen und Bürgern quasi als Abschiedsgeschenk noch ein weiteres Schuldenpaket für die Bundeswehr. Das ist doch unglaublich. In einer Situation, in der Zehntausende Angst haben um ihren Arbeitsplatz, in der Altersarmut wächst, in einem Land, in dem von Bahn bis Netzausbau fast nichts mehr vernünftig funktioniert, in dem Brücken zusammenbrechen, in dem so viele Menschen auch in diesem Winter die Heizung wieder nicht aufdrehen, ist die einzige Sorge des Möchtegern-Kanzlers Habeck allen Ernstes, noch schnell sicherzustellen, dass weitere Milliarden ins Militär gebuttert werden können. Und Friedrich Merz wird das unterstützen. Scholz, Habeck und Merz sind sich auch einig, dass in Deutschland US-Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen, bei denen allein Donald Trump darüber entscheidet, ob damit die Atommacht Russland beschossen wird. Allein das macht alle drei vollkommen ungeeignet, politische Verantwortung in unserem Land zu tragen. Nein, Deutschland darf in keinen Krieg hineingezogen werden, und es braucht endlich Politik im Interesse der Bevölkerung. Dafür kämpft das BSW auch im nächsten Bundestag. Vielen Dank.
Und damit schließe ich die Debatte. Die Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben gemäß § 82 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung beantragt, den Entwurf eines Nachtrag-Haushaltsgesetzes 2024 der Bundesregierung auf Drucksachen 12.770 und 13.337 an den Haushaltsausschuss zurückzuüberweisen. Wer stimmt dafür? Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU, CSU und die AfD-Fraktion und die Gruppe BSW und die Gruppe Die Linke. Also eigentlich alle. Wer stimmt dagegen? Das ist keiner. Enthaltung? Sehe ich auch keine. Dann ist der Antrag auf Zurücküberweisung einstimmig angenommen. Ich rufe auf